15 Minuten international. Dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
Ein spektakulärer Spieltag in der Bundesliga liegt hinter uns. Bayern hat mit einer bärenstarken zweiten Halbzeit Darmstadt doch noch abgekocht nach dem roten Kartenfestival in der ersten Halbzeit. Leipzig überrollt Köln und Dortmund gelingt doch noch ein Unentschieden gegen die Frankfurter. Wir sind aber bei 15 Minuten international und deshalb blicken Mats und ich heute auf die anderen Ligen Europas, oder Mats?
Ganz genau, so wie wir es natürlich gewohnt sind, auch wenn in Deutschland schon vieles los war, international war mindestens genauso viel los und ja, darüber wollen wir heute sprechen.
La Liga.
Eine frühe Führung für Barcelona. Gündogan trifft in seinem ersten Klassiko bereits nach 6 Minuten. Die Katalanen strahlten noch mehr Torgefahr aus und Real fand keine wirklichen Lösungen. Nach der Pause erwischte Real aber dann den besseren Start. Bellingham, bis dahin Gegenspieler Xavi über weite Teile des Spiels unterlegen, trifft in der 68. Minute zum Ausgleich. Barcelona wird daraufhin etwas nervös und Real ist dann oben auf. Bellingham steht dann in der Nachspielzeit genau da, wo man mit einem Torriecher stehen muss. Eine Flanke von Carvajal wird von Modric verlängert und Bellingham tunnelt danach dann Ter Stegen und macht den Sieg für die Königlichen klar. Und die können Barcelona damit jetzt auf 4 Punkte distanzieren in der Tabelle.
Ja, absolut unglaublich. Also Real mal wieder mit diesem ganz typischen Momentum, was sie in diesem Spiel einfach gehabt haben. In der ersten Hälfte fast gar nicht richtig stattgefunden. Barca ja auch zweimal im Aluminiumpech gewesen jetzt in der Partie. Eigentlich wieder die klar technisch und ja auch spielstärkere Mannschaft. Und dann kommt Real im Prinzip zweimal vors Tor, schießt damit 2 Tore und das eine dann eben, ja, in diesem typischen Moment Nachspielzeit, wo man davor eigentlich auch total in den Seilen hing und nicht mehr viel gemacht hat, sehr passiv unterwegs war. Und dann ist es dieser eine Angriff, der dann sitzt, wirklich unglaublich. Tchouaméni auf der 6 sehr stark performt, auch ja, Barca da ganz gut in Schach gehalten, aus den gefährlichen Zonen rausgehalten, hat sich dann aber ja verletzt, der 23-jährige Ermüdungsbruch wird bis Jahresende ausfallen, das sorgt natürlich dafür, dass Modric und auch Camavinga jetzt noch mehr Spielzeit bekommen werden und trotzdem, ein Verlierer gibt es bei Real Madrid und das ist für mich Brahim Diaz, wo wir heute schon keinen Verlierer der Woche benannt haben, den kann man hier auf jeden Fall mal nennen, ist ja von AC Milan zurückgekehrt, zu den Königlichen, nachdem er da echt eine ganz gute Saison auch gespielt hat, hat jetzt aber natürlich gegen Bellingham komplettes Nachsehen und durch diese Systemumstellung, also diese 4-3-1-2, was Real momentan immer spielt unter Ancelotti, fehlt einfach so diese, ja, Position für ihn im offensiven Mittelfeld, die eben nur von Bellingham bekleidet wird, als zweite Spitze nicht denkbar, also er hat ein bisschen Pech und Barca, ja, auch bei denen ganz interessant, im 4-1-5-System war es ja im Grunde genommen, was sie da gespielt haben. Also alle Offensivakteure ungefähr auf einer Linie. Da hat, ja, haben viele Gegenbewegungen auch ein bisschen ins Leere gegriffen. Man war nicht so zwingend, man war nicht so ja, fordernd vom gegnerischen Tor wie noch in den vergangenen Partien. Und ja, im Endeffekt eine bittere Niederlage, eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Aber ja, Real einfach mit dem Punch.
Premier League.
Hier haben wir am Wochenende das Manchester Derby gesehen. Im Old Trafford standen sich United und City gegenüber. Es war eine relativ klare Angelegenheit. Haaland per Doppelpack und Foden machen den 3:0-Sieg für City klar. Im Endeffekt war es, glaube ich, auch ein Spiel auf ein Tor, Mats, oder?
Ja, also Man City am Ende mit 4 Expected Goals, also hätte es sogar noch schlimmer ausgehen können für Manchester United, auf deren Seite ja Onana mit einigen sehr starken Paraden. United auch generell wieder ohne echten Flügelspieler unterwegs und eigentlich nur mit Diogo Dalot als gelerntem Außenverteidiger, haben sich damit auch keinen Gefallen getan, um offensiv Breite zu schaffen und dort einfach mal, ja, den Ball ein bisschen zirkulieren zu lassen. So gab es dann sehr viele Ballbesitzphasen von Man City, wovon sie dann auch einige zu Toren umgemünzt haben. Vor allem Bernardo Silva, so im Kreativzentrum, überragend gewesen. 3 Großchancen kreiert in dem Spiel. Über 1 Expected Assist in diesen 90 Minuten gesammelt. Also ganz, ganz starke Werte. Haaland ja sowieso sehr effektiv gewesen. Hat auch mit Johnny Evans jetzt einen Gegenspieler gehabt, wo er sehr leichtes Spiel hatte, der wirklich mit massiven Problemen unterwegs gewesen ist. Also bei Man United offenbart sich einmal mehr ein absolutes Qualitätsproblem, wenn es jetzt darum geht, mit Spitzenmannschaften mitzuhalten und dort auch eben Spielkontrolle zu bekommen, obwohl man jetzt ja mit Eriksen, Bruno Fernandes auch sehr spielstarke Leute in seinen Reihen hatte, haben die eigentlich kaum etwas ausrichten können. Und Man City, ja, völlig verdienter Auswärtserfolg auch in der Höhe.
Ligue 1.
Traurige Szenen haben uns am Wochenende aus Marseille erreicht. Der Teambus und mehrere Fanbusse von Olympique Lyon wurden in Marseille attackiert. Trainer Grosso wurde sogar im Gesicht verletzt. Das Spiel fand daraufhin dann nicht statt. Aktuell häufen sich leider solche Vorfälle, die dann zu Spielabbrüchen führen, Mats.
Ja, traurig. Auch gerade über die Partie hätte ich jetzt sehr gerne inhaltlich mit dir gesprochen, Jan. Und gerade diese Bilder von Fabio Grosso, wirklich sehr bewegend, komplett blutüberströmt. Und das ist sicherlich nicht der Gedanke des Fußballs, mit solch einer Gewalt dann auch vorzugehen, den Mannschaftsbus da wirklich aufs Schärfste zu attackieren. So, ich finde, gehört irgendwo dazu in einem Derby, verbale Äußerungen oder auch meinetwegen Pyrotechnik, aber bei Gewalt hört es irgendwo auf. Und ja, sehr schade, dass das jetzt so weit im Vordergrund steht. Und ich denke mal, es wird irgendwann ein Geisterspiel geben zwischen den beiden Kontrahenten. Und das ist sehr, sehr schade um die Stimmung, die einem da entgeht.
Ja, absolut. Aber damit schauen wir dann auch wieder auf den rollenden Ball. Lens konnte Nantes nämlich deutlich mit 4:0 besiegen. Dabei gab es zwei Elfmeter, die Sotoca dankend angenommen hat. Von den Statistiken her ein recht ausgeglichenes Spiel, würde ich sagen. Ausschläge haben wir nur gesehen bei Dribblings, wo Lens mit 7 erfolgreichen deutlich besser war, und bei den Interceptions, und da hatte Nantes mit 13:5 die Nase vorn.
Genau, das zum einen. Und generell spricht aber natürlich vor allem der Trend gerade sehr stark für Lens, die immer stärker werden in der aktuellen Saison, sind jetzt ja wettbewerbsübergreifend 8 Spiele ungeschlagen, haben ihr System ein bisschen modifiziert, sind jetzt viel im 5-1-2-2 unterwegs und so Toccar eben mit einer Schlüsselrolle im offensiven Mittelfeld, wo es einfach wahnsinnig gut gelingt, die Bälle festzumachen, auch progressive Pässe dort zu empfangen. Das funktioniert richtig gut. Und auf der anderen Seite, Nord, ja, ohne die letzte Präzision, vor allem im Abschluss, hatten auch wirklich keine guten Positionen im Torabschluss, haben einen Expected Goals Wert pro Schuss gehabt von 0,09. Das ist wirklich, wirklich schwach. Also viel aus der Distanz auch abgezogen. Haben es zwar geschafft, Elyewahi eigentlich recht unschädlich zu machen, den Stürmer von RC Lens, ziemlich aus dem Spiel genommen, aber vorne einfach zu wenige zwingende Chancen erspielt und damit gewinnt Lens dieses Spiel, wo Facundo Medina, der wahnsinnig stark im Aufbau ist, sogar sich in die Torschützenliste hat eintragen lassen. Für mich immer noch ein Rätsel, warum da noch kein größerer Verein angeklopft ist. Der Argentinier, linker Innenverteidiger, wahnsinnig passstark im Aufbau, schafft es immer wieder Linien zu überspielen und jetzt eben auch als Torschütze noch in Erscheinung getreten.
Weiter geht's bei Lille gegen Monaco. Lille erzielt da zwei Treffer vor der Pause. Beide werden aufgelegt von Edon Zegrova. Und das reicht dann auch zum Sieg über Monaco. Die Monegassen waren aber statistisch bei Dribblings, Torschüssen und Pässen überlegen. Und Lille hatte ganze 42 Klärungsaktionen. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Du?
Nee, das ist tatsächlich ein extrem hoher Wert, vor allem auch für eine Mannschaft, die ja auch recht spielstark daherkommt, wie eben der OSC Lille. Du hast es schon gesagt, Segro war angesprochen, ganz, ganz stark im 1 gegen 1 und generell mit einer ganz starken Leistung jetzt im Oktober, hat gleich drei wirklich sehr starke Performances abgeliefert in Le Havre, in Lens und jetzt eben auch gegen Monaco, sehr stark unterwegs. Ansonsten zwei weitere High Prospects in der Startelf mit Lenny Yoro, erst 17 Jahre alt, der Innenverteidiger, 1,90 groß, gibt dort viele Links, die mit dem BVB in Verbindung bringen, der Mann aus der eigenen Jugend bei Lille, klarer Stammspieler gesetzt und der Rechtsverteidiger, der sich jetzt auch in die Torschussliste hat eintragen lassen mit Bafode, Diakité, 22-jähriger Spieler, kann sowohl innen als auch außen verteidigen, wäre aus meiner Sicht auch der perfekte Pavard-Ersatz beim FC Bayern gewesen und jetzt ja vielleicht noch im Winter. Mit ihm sollte man sich definitiv mal auseinandersetzen und generell eine starke Leistung unter Fonseca, die jetzt ja eigentlich seit ja 2 Jahren stark unterperformt. OSC Lille, dort eigentlich nach Expected Points immer besser gewesen als nach der tatsächlichen Leistung und jetzt hat man es in dem Spiel auch geschafft, in einem recht chancenarmen Spiel eben die Überhand zu behalten. Jonathan David ja nur von der Bank gekommen und auf der anderen Seite Adi Hütter, ja, der vor allem auf Alexander Golovin bauen kann. Sehr, wieder sehr auffällig gewesen in dem Spiel, formstark nach seinem Doppelpack. Letzte Woche wieder mit einer sehr ansprechenden Leistung im linken Mittelfeld. Also er ist momentan richtig gut in Form und ich denke, dass Monaco da auch recht schnell in die Erfolgsspur zurückkehren wird, weil ja auch ihr Spiel war jetzt kein schlechtes. Man hat schon viel Druck bekommen, auch auf die gegnerische Abwehrreihe. Du hast es gesagt, Klärungsaktion bei Lille sehr auffällig.
Serie A.
Frosinone trat auswärts bei Cagliari an und schien die Partie auch lange im Griff zu haben. Die Pausenführung von 0:2 wurde nach Wiederanpfiff sogar auf 0:3 erhöht. Aber ab der 72. Minute folgte dann ein spektakuläres Comeback von Cagliari. Oristanio leitete den Reigen ein, Makombu erzielt 4 Minuten später dann den Anschlusstreffer. Und in der Nachspielzeit dreht Pavoletti per Doppelpack das Spiel dann komplett und versetzt das Stadion in absolute Ekstase.
Ja, also völlig verrücktes Spiel. Also muss man sich auch gerne mal geben in den Highlights. Selten gesehen sowas. Erste Hälfte ging komplett an Frosinone. Da wirklich klar überlegen gewesen, sich auch viele Chancen rausgespielt. Das war richtig, richtig gut. In der zweiten Hälfte ist dieses Spiel einfach so dermaßen gekippt, total passiv gewesen. Cagliari mit 15 zu 2 Schüssen in der zweiten Hälfte. Insgesamt am Ende des Spiels 9 Großchancen, die sie sich rausgespielt haben, haben sich dann eben spät belohnt und Frosinone auf der anderen Seite sogar mit 2 Abseitstoren. Es wäre jeweils die Entscheidung gewesen. Zweimal war es Chedira, der eben ganz knapp noch ja, im Abseits gestanden hat. Deswegen die Tore natürlich nicht gezählt. Ja, Frosinone trotzdem nach Expected Points im gesicherten Mittelfeld stark, zeigen hier auch bisher eine ganz ansprechende Leistung als Aufsteiger, haben ja den Ex-Real Madrid und Dortmund-Spieler Reynier in ihren Reihen im zentraloffensiven Mittelfeld und mit Matthias Soulé, so den Spieler gerade in Italien, absolute Breakout-Season beim Mann von Juventus Turin, der ja verliehen wurde, jetzt schon 6 Scorer in 8 Spielen, ganz, ganz stark rechts außen, sehr technisch, sehr schöner. Ja, Inside Shot, wie man so schön sagt. Und ja, im Endeffekt dann ein wirklich furioses 4 zu 3. Gerne da mal reinschauen.
Eredivisie.
Wir haben es letzte Woche schon angekündigt. Der Vorletzte aus Amsterdam war beim Spitzenreiter aus Eindhoven zu Gast. Brobbey verpasst da gleich zweimal die frühe Führung vor Ajax, ehe Van den Boom in der 10. Minute dann den Führungstreffer erzielen kann. Wieder ist es Brobbey, der verpasst mit einem unfassbaren Fehlschuss aus 5 Metern den Ausbau der Führung für Ajax. Lozano bestraft das dann wenig später mit dem Ausgleich. Brobbey ist es dann aber trotzdem, der vor der Halbzeit endlich seine Großchance dann auch zur Führung nutzen kann für Ajax. Nach der Pause ja, schlägt dann aber wieder die Stunde von PSV und dann überrollen sie Amsterdam komplett. De Jong erst mit dem Abstauber zum Ausgleich in der 49. Minute. Salibari stolpert den Ball dann kurz darauf zur PSV-Führung über die Linie und Lozano netzt dann auch noch doppelt, sodass am Ende eine bittere 5:2-Niederlage für Ajax auf der Anzeigentafel steht und die Gäste jetzt sogar als Tabellenletzter nach Hause fahren mussten.
Sagst es. Bitter ist, glaube ich, das Stichwort, wenn wir über Ajax Amsterdam sprechen. Ganz starke erste Hälfte gespielt und diese 3 vergebenen Großchancen, denen wird man ja auch jetzt noch nachtrauern, weil da hätten sie das Spiel entscheiden müssen. Brobbey hast du angesprochen, für mich unbegreiflich, dass er trotz dieser wirklich unglaublich schwachen Chancenverwertung ja auch in den letzten Wochen schon immer wieder Startelf spielt und immer wieder den Vorzug erhält vor Chuba Akpom und vor Mikko Tatze, die ja beide 90 Minuten auf der Bank versauert sind, haben im Sommer zusammen 28 Millionen an Ablöse gekostet. Für mich auch beides Stürmer, die du auf jeden Fall mal reinwerfen kannst, die jetzt leistungstechnisch bei weitem nicht einem Brian Bobby unterlegen sind. Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Und genauso wenig natürlich diese zweite Hälfte, wo PSV ja gekontert hat wie die Weltmeister, wo man sich ja auch fragt, Ajax liegt ja in Führung und schafft es trotzdem nicht, ja, Sicherheit, Ruhe reinzubringen, eine gute Restverteidigung aufs Parkett, sondern man wird wirklich komplett überrollt. Expected Goals Werte in der zweiten Hälfte von 3,2 zu 0,6, 6 zu 0 Großchancen für die PSV. Avila vor allem auf der linken Seite total überfordert gewesen, nur 2 seiner 10 Zweikämpfe gewonnen, vor allem ja eben gegen Bakayoko, der da doch klar überlegen war. Und ja, Josip Sutalo, sonst ja so aufbaustark, hat sich immer wieder Fehler geleistet, bittere Ballverluste, war dann nicht in seiner Position. Und ja, so stand die Abwehr, alles andere kompakt. Und am Ende hat man da doch ordentlich Gegentore schlucken müssen. Und wir hatten es ja hier schon so ein bisschen angekündigt, Jan, als wir darüber gesprochen haben, wie jetzt das Programm von Ajax aussieht mit diesen Spielen bei Brighton und bei PSV. Man musste damit rechnen, dass man auch hier wieder mit 0 Punkten rausgeht. Und jetzt kommen die Spiele vor der nächsten Länderspielpause, wo man jetzt zwingend etwas tun muss. Ansonsten wird es immer schlimmer und die Saison von Ajax immer desaströser. Und man hat sich jetzt ja auf der Trainerposition zumindest wieder zurückbesinnt an die alten Zeiten, haben eine Ajax-Legende mit Van Schip jetzt erstmal als Chefcoach benannt, finde ich persönlich eine gute Entscheidung und ich hoffe, dass sie auch zu ihrem Fußball jetzt wieder mehr zurückkehren. Dieses klare Kurzpassspiel mit viel ja, Sicherheit, mit schnellem Umschalten auch nach Ballverlust, weil das gelingt gerade überhaupt nicht.
Team der Woche.
Hier haben wir euch den Spitzenreiter der Ligue 1 mitgebracht und nein, es ist nicht PSG. Nizza konnte nach einem 0:1-Erfolg bei Clermont Foot am 10. Spieltag jetzt einen Punkt vor PSG liegend den ersten Platz erobern. Nizza zeigt eine starke Defensivleistung. Mit 8,6 Schüssen pro Spiel aufs eigene Tor lassen sie die wenigsten der Ligue 1 zu.
Ganz genau, seit 5 Spielen jetzt ja ohne Gegentor, 4 insgesamt erst kassiert, also klar die beste Defensive der Liga und ich finde, das liegt vor allem eben an diesem Dreiergespann aus Marcin Bulka im Tor mit Dante, den man noch sehr gut kennt aus der Bundesliga und für mich mit der absolute Schlüsselspieler gerade bei Nizza. Das ist Jean Todibo, der dort wirklich eine überragende Rolle spielt, körperlich ja sowieso ein Top-Innenverteidiger, hat jetzt so seine ja, Schwächephasen mehr und mehr abgestellt, mehr Konstanz reinbekommen in seine Leistung und profitiert da ja auch von der Erfahrung von Dante. Also die beiden geben wirklich ein hervorragendes Innenverteidigerpärchen ab, sind spielstark, sind defensiv stark, auch in der Luft sehr durchsetzungsfähig. Also das funktioniert richtig gut und wenn Nizza das halten kann, ja, dann ist da eine ganze Menge drin in der aktuellen Saison, vor allem auch Richtung Europa.
Spieler der Woche.
Du hast gerade Dante angesprochen, jetzt haben wir noch einen alten Bekannten aus der Bundesliga, Edin Dzeko. Und der erzielt beim 5:0-Erfolg von Fenerbahçe Istanbul in der zweiten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick und das im Alter von mittlerweile 37 Jahren. In dieser Saison hat er jetzt in 10 Spielen schon 10 Treffer und 4 Vorlagen auf dem Konto und ist in der Super League immer noch einer der Leistungsträger beim amtierenden Pokalsieger. Dafür auf jeden Fall ein großes Chapeau.
Ja, mit 37 Jahren, du sagst es, ja, alle Dribblings erfolgreich gewesen und ich finde auch so auffällig, dass er fast 50 Ballaktionen hatte als Stürmer. Das ist wirklich ein unglaublich hoher Wert. Also er war so viel ins Spiel auch eingebunden, hat auch alle Tore aus dem Spiel heraus erzielt. Also da war kein Standard dabei oder Elfmeter bei seinem Hattrick. Ja, Edin Dzeko, ja, mit seiner Körperbeherrschung, auch da einige Szenen im Spiel drin gewesen, wo es dann am Ende kein Tor gegeben hat, wo er einfach sich unglaublich clever bewegt. Nicht nur in der Box, sondern auch um den Ball abzuschirmen, um immer wieder am Spiel teilzunehmen. Also wirklich überragend. Und ich frage mich eigentlich bis heute, wie die Saison von Borussia Dortmund letztes Jahr gelaufen wäre, wenn man sich vielleicht für Dzeko entschieden hätte und nicht für Modest, rückbetrachtet, so gesehen und damals ja auch schon von uns so tituliert, dass das aus meiner Sicht ein Stürmertyp gewesen wäre, der Dortmund wesentlich weitergeholfen hätte mit all seiner Erfahrung und eben dieser Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Ja, Edin Dzeko auch mit 37 immer noch sehr erfolgreich.
Absolut. Unter der Woche könnt ihr dann im DFB-Pokal reinschauen. Da haben wir unter anderem Wolfsburg gegen Leipzig oder für die, die es ein bisschen traditioneller mögen, Kaiserslautern gegen den ersten FC Köln. Bei Saarbrücken gegen Bayern hoffen wir, dass das Spiel nicht wegschwimmt wie am Wochenende die Drittligapartie. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine schöne Woche, feiert Halloween und genießt den ein oder anderen Feiertag.
Bis denn, ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.